Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reiseland Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal haben wir eine ganz besondere Folge, besonders weil es ein spannendes Thema ist, aus spannenden Perspektiven. Und ich habe zwei Gäste hier im Studio. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Stellt euch doch mal gern kurz vor.
Ich bin Luzi Göpfert, ich bin Illustratorin und mein Fokus liegt auf dem Zeichnen für Kinder und Jugendliche und ich lebe und arbeite in Hallander Saale.
Schön, dass du da bist.
Hallo, ich bin Hermann Grüneberg, ich lebe auch in Halle und bin freischaffender Künstler, Keramiker.
Schön, dass auch du da bist und ich ordne euch das mal kurz ein, warum wir hier zwei KünstlerInnen zu Besuch haben. Im kommenden Jahr 2025 ist ein historisches Thema in Sachsen-Anhalt von großer Bedeutung, denn der Deutsche Bauernkrieg und der Todestag von Thomas Müntzer jähren sich zum 500. Mal. Aus diesem Anlass gibt es im Land verschiedene Ausstellungen in den Wirkungsstätten von Müntzer, unter anderem in Stolberg und in Eilstedt. Und es gibt ein spannendes Projekt, zu dem ihr beide gehört. Glühende Horizonte, initiiert von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Und jetzt steigen wir doch mal direkt ein. Liebe Lucy, erzähl uns doch mal, was ist deine Rolle in dem Projekt? Woran arbeitest du und was wird wo zu sehen und zu erleben sein von dir?
Also ich als Illustratorin werde ein Buch machen, und zwar ein Comicbuch für Kinder und Jugendliche. Ich bin so ein bisschen in einer besonderen Rolle für dieses Projekt engagiert worden. Ich bin eine Vermittlerin. Das heißt, meine Arbeit ist einmal eine künstlerische Arbeit und außerdem ist es so ein bisschen meine Aufgabe, Menschen in das Projekt zu integrieren, die Menschen vor Ort zu sensibilisieren, dass dieses Müntzer-Gedenken stattfinden wird. Wir sind insgesamt 3 vermittelnde Personen und wir Vermittelnden stimmen die Personen in Altstadt auf das Gedenken von Thomas Müntzer ein und wir beziehen aktiv die Menschen vor Ort in unser Projekt ein. Und ich werde ja einen Comic machen, einen Mitmach-Comic, in dem das Leben von Thomas Müntzer gezeigt wird, in dem man im Prinzip sehen kann, wie Thomas Müntzer zu dem geworden ist, was er ist. Und so ein bisschen einen Ausblick geben, was mit Thomas Müntzer so nach seinem Tod passiert ist, weil der ja viel interpretiert wurde und zum Beispiel in der DDR viel indoktriniert wurde mit seinem Leben. Und ich möchte, dass die lesenden Personen so ein bisschen sich einfühlen können in den Müntzer, weil er so für das Thema Gerechtigkeit gekämpft hat und Mut hatte und für seine Sache eingestanden ist und immer wieder angeeckt ist, sehr bewusst angeeckt ist. Und ich möchte, dass die Lesenden selber testen, hätten sie auch den Mut gehabt anzuecken und hätten sie auch die Entscheidung in dem Leben so getroffen. Und so liest man jedes Mal das Comic anders, denn immer der lesende oder die lesende Person findet ein anderes Ende in dem Buch.
Danke, dass du uns so weit schon mal mitgenommen hast. Natürlich würden wir jetzt gerne das Comic lesen, aber du bist ja noch in der Erarbeitung. Genau. Und bevor wir weiterreden, würde ich jetzt gerne erstmal Hermann fragen. Was zeigst du, was machst du, was bietest du uns an?
Genau, bei mir geht es um eine Fassadengestaltung im Zentrum von Altstädt und entstehen wird eine lebensgroße figürliche Plastik auf einer Konsole mit einem Fliesenbild als Hintergrund. Die Figur ist eine freie Anlehnung an die Rolle Müntzers als Eiferer, Theologe, Rebell, Visionär, aber auch als zorniger und es ist ein bisschen ein heutiges Wort, ein sogenannter geistiger Brandstifter. Und der Hintergrund zeigt ein Flammenmeer, ein Ornament aus Flammen, vielleicht auch noch ein brennendes Gebäude. Da bin ich noch unentschieden, aber das ist so das Hauptbild.
Ja, ihr beide seid ja noch in der Erarbeitung, ne? Und soweit ich weiß, wurdet ihr eingeladen, euch mit Müntzer und dem Bauernkrieg auseinanderzusetzen. Jetzt gehe ich davon aus, dass ihr erstmal in die Recherche einsteigen musstet.
Ja.
Ja. Was hat euch denn fasziniert oder worüber seid ihr gestolpert, Lucy? Was macht die Figur Müntzer so besonders für dich?
Für mich war es während der Recherche, dass ich mich oft gefragt habe, wow, hätte ich mich das auch getraut? Hätte ich so oft wie der Müntzer mich sehenden Auges in Gefahr gebracht und bewusst mein Leben für meine Version von Gerechtigkeit riskiert? Und er hat ja immer wieder, ist er mit der Obrigkeit, der kirchlichen und der weltlichen Obrigkeit aneinander geraten und hat auch ein sehr bewegtes Leben gehabt, ist immer wieder in Städten rausgeworfen worden, weil er zu aufrührerisch war und sich immer wieder der Gefahr auszusetzen, die am Ende auch zu seinem Ende geführt hat, das fand ich bemerkenswert und wollte sozusagen das den Kindern irgendwie näher bringen, diesen Mut und das Einstehen für Gerechtigkeit.
Dankeschön. Hermann, was ist bei dir hängen geblieben? Was heißt hängen geblieben? Was ist bei dir sozusagen am prägnantesten in der Recherche gewesen?
Ja, also für mich ist das Thema des Gewinnens und Verlierens, Gewinner und Verlierer in der Geschichte sein, ein sehr starkes Motiv. Münzer, der als Radikaler im Kampf für die gerechte Sache auch unsere Sympathien bekommt, war ja dann doch eigentlich wirkungslos, nicht wirkungslos, aber viel weniger wirkungsvoll in der Geschichte als sein Widerpart Luther. Und seine Wirkung hatte auch für viele sehr verheerende, grausame Folgen. Also zumindest für die Leute, die in der Zeit ihren Kopf verloren haben. Luther hingegen mit seinem Lavieren, auch mit seinen Kompromissen, am Ende prägte er viel stärker den gesellschaftlichen Wandel. Und das fand ich jedenfalls bedeutungsvoll als Motiv.
Ja, danke schön. Wir haben jetzt schon, oder ihr beide habt schon viel über Münzer gesprochen. Lucy, kannst du uns Münzer ganz kurz mal vorstellen, wenn ich jetzt gar nicht wüsste, wer das ist?
Ja, Münzer ist jemand, der also in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, der eine gute Bildung genossen hat, der dann einen theologischen Weg eingeschlagen hat, irgendwie als Pfarrer Pfarrer war es noch nicht, er war eher Priester und Prediger, diverse Engagements hatte, aber jemand, der immer um seinen Lebensunterhalt kämpfen musste, der hat immer wenig Geld gehabt und musste immer Stellen annehmen, weil zwischendurch noch Lehrer an Privatschulen hat Jungen gebildet und hat immer wieder, genau, ist viel auf Reisen gewesen, hat seine Meinung gebildet, ist viel mit dem armen Volk in Kontakt gekommen, hat zugehört und hat sozusagen Ungerechtigkeiten aufgegriffen, weil in dieser Zeit damals viel Ungerechtigkeit am Machen war, die Steuern für das arme oder für die Bevölkerung waren enorm und die quasi sind von den Einnahmen, die die Bauern hatten, ist kaum was übrig geblieben, sodass die eigentlich, obwohl sie ein Feld voller Korn hatten, kaum Geld hatten, um sich zu ernähren. Und das hat er aufgegriffen und hat angefangen, dafür zu kämpfen. Ich glaube, der Münzer war jemand, der eigentlich sehr sympathisch war, weil der hat es immer wieder geschafft, Leute hinter sich zu bringen. Er hat für die arme Bevölkerung gesprochen. Er hat immer wieder den Mut gehabt, auch seine Meinung zu sagen. Er ist mit den Nonnen und Klöstervorsteherinnen aneinander geraten. Mit der Obrigkeit hat er kein Blatt vor den Mund genommen. Er war, glaube ich, auch ein Stänkerheinz. Der hat in seinen Predigten immer viel auch gehetzt gegen die Obrigen und hat, wenn er jemanden nicht leiden konnte, das auch dem Volk nahegebracht und konnte dadurch auch die Massen ganz schön aufhetzen und in Wallung bringen, weswegen er den Obrigen auch gefährlich wurde, ne? Dass er im Prinzip so Unruhe reingebracht hat in Zeiten, die eh schon unruhig waren. Und er hat halt, ja, durch Fügung und gute Kontakte hat er immer wieder neue Stellungen bekommen, wenn er gerade irgendwo rausgeflogen ist. Und Luther zum Beispiel war am Anfang von Münzer ein großer Freund und Förderer. Also der Luther hat ihm bestimmte Stellen verschafft und irgendwann sind die beiden so total aneinander geraten und dann ist es was Persönliches geworden, dass die zwei sich so verfeindet haben. Und man muss auch sagen, der Münzer hat viele Neuerungen gebracht, die man eigentlich, wo man denkt, dass Luther zum Beispiel den ersten komplett deutschen Gottesdienst gehalten hat, das hat Münzer schon vor Luther gemacht. Und das war für mich in meiner Recherche auch spannend herauszufinden, wie revolutionär und gut er eigentlich auch war. Er war nicht nur der den am Ende im Prinzip den Bauernkrieg mitverantwortet hat, sondern er hat auch viele gute Sachen geändert und geschafft, für die aber im Prinzip jetzt nur noch Luther gesehen wird.
Ah, jemand, der dann doch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, oder der am Ende nur noch als der Satan von Altstadt hat Luther ihn genannt, der nur noch als der Satan von Altstadt wahrgenommen wird. Und auch zum Beispiel gibt es kein Bildnis von ihm. Und das einzigste Bildnis, was es von ihm gibt, wurde 100 Jahre oder so nach seinem Tod hergestellt. Und das hat im Prinzip alle negativen Eigenschaften, die man damals einem Menschen zugeschrieben hat, hat das abgebildet, ne? Und ich finde dieses Jubiläum oder nicht Jubiläum, dieses Gedenken an Münzer finde ich gut. Und ich hoffe, dass vielleicht der Münzer auch mehr in dem Licht stehen kann, in dem er eigentlich steht. Ne? Dass man seine positiven Seiten sieht, aber auch natürlich das Negative, dass er dann so in Fanatismus fast umgeschlagen ist.
Also auch eine streitbare Person, Hermann?
Bestimmt. Bestimmt streitbar, natürlich. Also das ist, ja, das ist die Frage, wie es geht um die Wahl der Mittel. Und wenn wir an den Bauernkrieg erinnern, dann tun wir das ja im besten Fall, um weitere Kriege zu vermeiden. Nach meinem Empfinden ist in unserer Gesellschaft wieder, greift wieder auch Gewaltvolles und Giftiges um sich. Und es ist von Umsturzfantasien zu hören. Und da möchte ich eigentlich mit meiner Arbeit gern der Mäßigung in der politischen Auseinandersetzung den Rücken stärken und ja, hinterfragen, was jetzt der Weg für politische Veränderungen wieder einzuschlagen ist.
Lucy, das ist ja auch das, was du anstrebst, ne? Als Künstlerin und Vermittlerin, diese Auseinandersetzung. Und mit deinem Graphic Novel richtest du dich ja sehr bewusst an ein jüngeres Publikum. Welche Reaktionen erhoffst du dir auf deine Arbeit? Welche Reaktionen erhoffst du dir auf deine Arbeit und was soll bei den SchülerInnen hängen bleiben?
Also ich werde ja diese Graphic Novel herstellen und dazu wird es noch begleitend Workshops geben. Einmal werde ich zu Ende des Jahres Testlesekinder suchen, die mir so ein bisschen helfen, meine Graphic Novel in eine Sprache zu bringen, die Kinder und Jugendliche gut verstehen. Da werde ich sozusagen Verständnisfragen klären. Aber in 2025 werde ich auch zwei Workshops mit Kindern und Jugendlichen stattfinden lassen. Da wird es einmal darum gehen, dass die Kinder eine Fürstenpredigt schreiben. Das hat der Thomas Münzer auch gemacht. In Altstädt hat er die auf dem Schloss gehalten. Da hat er sozusagen alle Ungerechtigkeiten angeprangert. Und das möchte ich mit den Kindern auch machen. Ich möchte mit Kindern über Gerechtigkeit und dazu passend natürlich über Ungerechtigkeiten in deren Alltag sprechen, wo sie die erlebt haben, wahrgenommen haben, vielleicht wie sie sich verhalten haben, ob sie reagiert haben, reagieren konnten und genau, was sie sozusagen, was Kinder auch ungerecht empfinden. Das finde ich spannend, was da so kommen wird. Und genau, und dann sollen die Kinder eine eigene Fürstenpredigt im Prinzip schreiben und dann auch öffentlich vortragen. Und der zweite Workshop wird sein, dass die Kinder selber eine Graphic Novel machen oder eine kleine Bildergeschichte oder Comic zum Thema auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ich möchte, dass Kinder anfangen, über dieses Thema nachzudenken, auch dafür einzustehen, wenn sie sehen, da ist was ungerecht. Weil ich finde, in Zeiten von Social Media und Handy ist es auch so einfach geworden, Kritik zu üben. Ne? Man steht nicht mehr mit dem Gesicht da, sondern man ist anonym im Internet unterwegs, gibt sich irgendeinen komischen Namen und es ist schwer zuzuordnen, wer kritisiert hat. Und ich finde schon, wenn man selber dasteht und einsteht und sagt, ich finde das doof mit Gesicht, dann ist man ja auch verantwortlich für das, was man sagt und wie man handelt. Und das finde ich gut und ich würde gern, dass die Kinder das lernen, so dieses persönlich für Gerechtigkeit einzustehen.
Also ein Reflexionsangebot. Hermann, Lucy hat gerade erzählt, dass es kein Bildnis von Münzer gibt, also keins aus seiner Zeit. Mhm. Du als bildender Künstler wirst figürlich arbeiten. Ich weiß, es wird kein Bildnis von Münzer sein. Und was genau du erschaffen wirst, das erfahren wir, wenn wir zu Besuch kommen. Aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen was erzählen, was deine Intentionen sind für die Betrachter und Betrachterinnen, was du auslösen möchtest.
Ja, also ich habe das mit der Mäßigung ja schon erwähnt. Wenn ich künstlerisch arbeite, sind es auch mehrere Ebenen. Ich möchte natürlich auch gestalterisch wirken. Ich möchte natürlich ein Bildwerk schaffen, was ästhetisch die Menschen berührt, auf welche Weise auch immer. Also dass es als bildhauerisches Phänomen wirkungsvoll und gut ist. Schön wäre natürlich auch, wenn es eine Arbeit zum Münzer muss immer eine politische Dimension haben. Und das wäre natürlich schön, wenn auch diese politische Dimension wenn es da Verständnis geben würde, auch in Teilen. Genau. Und wenn es zu Nachfrage und Debatte käme, das wäre eine schöne Wirkung. Ja.
Und du warst ja auch vor Ort, ne? Also du warst in Altstädt. Und hast dort ja auch bereits den Ort ausgesucht, ne, wo die Plastik zu sehen sein wird?
Genau, das sehr zentrale fensterlose Fassade. Also die Fenster, die da ehemals gewesen sind, wurden zugemauert und dadurch entstand eigentlich wie so eine große Leinwand mitten im Ortskern. Und Das war eine sehr deutliche Einladung zu einer Fassadengestaltung. Und es ist ein sehr schmuckloses, ein bisschen ein schon mit Patina belegtes, einfaches Gebäude. Und ich gebe diesem Haus eigentlich eine Behandlung, wie es eher so die Fürstenhäuser damals erlebt hatten, also mit einer figürlichen Arbeit auf Konsole. Das macht ja macht ja eigentlich andere Bilder von Architektur dann auf. Ich habe mich mit den Eigentümern dieses Hauses auch schon getroffen und denen meine Pläne vorgestellt. Und das war auch sehr schön, weil die dann auch nicht skeptisch und zurückhaltend waren in der Aufnahme meiner Erzählung, sondern mir eher das Gefühl gaben, dass sie jetzt begünstigt wurden, als ausgewählt worden zu sein, da jetzt diese Arbeit zu tragen. Auch wenn dieser Parcours erstmal temporär angelegt ist, gibt es doch immer die Möglichkeit, dass auch Arbeiten an den Standorten verbleiben können, was für mich natürlich der bestmögliche Ausgang wäre.
Ihr seid ja zwei von insgesamt 10 Künstlern und Künstlerinnen, die eingeladen sind, diesen Parcours zu gestalten. Und ihr wart natürlich vor Ort, habt Begehungen gemacht, habt Menschen kennengelernt, um eure Kunst zu entwickeln, um eure Ideen zu entwickeln. Wie sind denn eure Erfahrungen? Und ja, könnt ihr auch noch was zu den anderen Künstlern und Künstlerinnen sagen, was die so machen oder was die erlebt haben?
Lucy. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kannte Altstädt gar nicht, bevor ich für dieses Projekt engagiert wurde und bin dann eigentlich da ganz neutral hingekommen und ich bin total positiv überrascht, wie offenen Armen wir empfangen wurden, ne? Weil ich kannte keine Altstädterinnen und Altstädter, wusste nicht, wie die darauf reagieren, wenn wir Künstler da auf einmal reingeschossen kommen mit unseren verrückten Ideen und mit unseren Ideen für Projekte, Workshops und irgendwelchen Aktionen. Und ich finde total toll, was bis jetzt für ein Gespräch entstanden sind, welche Altstädterinnen und Altstädter wir kennengelernt haben. Ich habe zum Beispiel die Kräuterhexe Tilly kennengelernt, die mir ganz viel von den Kindern in Altstädt erzählt hat, auf die ich ja später zugehen werde. Und freue mich total, dass wir dort so offen empfangen werden und dass die Leute Lust haben, mitzumachen bei uns. Und ich bin ja eine der vermittelnden Positionen. Und dann gibt's noch eine Position zum Beispiel von dem Matthias Ritzmann. Der hat einen riesigen Mohnkuchen mit dem Bäcker vom Bäcker backen lassen und hat einen Weltrekord und einen Eintrag ins Guinness-Buch nach Altstädt gebracht. Und das wurde mega aufgenommen bei der Präsentation des Kuchens. Waren irgendwie, ich glaube, 1200 Leute vor Ort. Also der ganze Ort war auf den Beinen. Alle haben diese Kunstaktion angenommen, waren dort, waren begeistert. Und es ist toll, dass der Plan aufgegangen ist, die Altstädter auf die Straße zu bringen, die Altstädter zu verbinden und die Altstädter für unsere Kunstaktionen zu gewinnen.
Also schon im Vorfeld, der Parcours eröffnet ja erst nächstes Jahr, aber im Vorfeld habt ihr schon mächtig für Bewegung gesorgt, Hermann.
Ja, mächtig für Bewegung gesorgt. Ich denke, was auf jeden Fall klar ist, dass solche Geschichten funktionieren nicht, indem man jetzt wie ein Raumschiff irgendwo landet und anfängt, dann die Vorgärten umzugraben, sondern die Einbezugnahme der Menschen, die dort leben. Und die Reaktion, die wir bekommen haben, wie Luzi schon sagte, die waren wohlwollend und entgegenkommend. Und nur aufgrund dieser Situation entwickelten sich dann auch natürlich Ideen und konnte sich so ein Projekt eigentlich in seiner Gestalt entwickeln. Wenn das ein Empfang gewesen wäre, der unwirtlich gewesen wäre, dann wären sicherlich auch die Projekte kleiner gewesen und distanzierter. Und so ist es jetzt aber, und das werden die Besucher im Jahr 25 in Altstädt erleben. Es ist es gibt sehr unterschiedliche künstlerische Position an sehr ungewöhnlichen Orten, die oftmals auch ganz eng verbunden und ganz nah an den Bewohnern dieses Städtchens angelegt sind. Und das macht, denke ich, einen besonderen Reiz aus.
Ja. Es ist eine Aktion, die nach innen und nach außen wirkt, ne? So wie er das gerade erzählt. Und sie ist ja aber nach außen gerichtet, also deswegen auch der Podcast, deswegen sprechen wir hier, damit Aufmerksamkeit generiert wird, damit Menschen den wunderbaren Parcours auch besuchen. Und habt ihr noch Informationen, wie das sein wird, sein kann, wenn ja interessierte Besucher kommen? Wird der Parcours geführt werden? Wird es ein Begleitheft geben?
Also wir als Künstlerinnen und Künstler wissen nur so bruchstückhaft Bescheid. Den Hauptpart übernimmt da die Kunststiftung und da wird es irgendwie ein Heft geben, was die Besucherinnen und Besucher durch Altstädt führen wird. Es wird ja verschiedene Kunstwerke an und in Altstädt geben, im Raum Altstädt, und es wird irgendwie sowas wie einen Pfad geben oder eine Wanderroute durch Altstädt mit Vorstellung der Objekte, der Künstlerinnen und Künstler und wahrscheinlich vielleicht wird kurz erklärt, was da an Kunst passiert. Und ich werde meine Workshops nächstes Jahr nach der Eröffnung in Altstädt stattfinden lassen. Das wird dann irgendwie angekündigt. Und ja, ich denke, man muss dann ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, was dann wo noch passiert. Ein paar Eckdaten gibt's schon. Ja.
Ja, und ich denke, ja, für Gäste dieser Stadt wird es einfach eine schöne, eine Begegnung mit einer schönen Gastgeberschaft geben, die sich aber mit ganz anderen Dingen diesmal auch arrangieren muss. Also die Altstädter heißen Gästeschaften willkommen und zeigen ihnen Kunstinstallationen in unterschiedlichsten Räumen. Und das ist ja für alle Beteiligten Neuland. Und ich denke, das ist einfach da kann es zu sehr überraschenden und ungewöhnlichen Begegnungen und Gesprächen kommen.
Spannend ist vielleicht auch noch, es wird sowas wie einen Hauptstandort von der Kunststiftung geben. Also da ist ein Projektbüro angemietet, in dem auch im Schaufenster werden immer wieder Informationen gegeben und vielleicht auch kleine Ausstellungen stattfinden und weitere Informationen, was passieren wird innen um Altstädt. Und ich denke, dass man dort sich auf jeden Fall hinwenden kann, wenn man wissen will, als Altstädterin und Altstädter, was vor Ort geplant ist. Vielleicht werden dort auch Kunstaktionen oder Workshops stattfinden. Ja, aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Wir haben jetzt viel über eure Projekte gehört und über eure Hintergründe und Themen und Auseinandersetzungen. Gibt es noch etwas, was euch wichtig ist, was ihr unbedingt sagen wollt?
Also ich finde die Situation, dass wir als Künstler aus den urbanen Zentren hinausgehen und nach Altstädt in den ländlichen Raum, der es ja ist, gehen und dort Kunst vermitteln, Kunst zeigen, uns über Kunst austauschen, eine ganz wichtige, in unseren auch angespannten Zeiten notwendige Form der Auseinandersetzung und des Austausches ist. Gerade auch im Zusammenhang mit Bauernkriegsjubiläum und einer so streitbaren politischen Figur wie Thomas Münzer.
Danke, Hermann. Das wäre ein tolles Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ihr habt jetzt ja wirklich ganz toll über eure Projekte erzählt, über eure Projekte erzählt, die Teil des Kunstparcours Glühende Horizonte sind. Der Kunstparcours wiederum gehört ja in die große Landesausstellung Sachsen-Anhalt Gerechtigkeit 1525 ab 2025 dann zu sehen. Und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Guckt da gerne nach. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Altstädt wurde schon benannt. Vielleicht kommt es ja nochmal. Mal sehen. Klassischerweise fragen wir jetzt nach dem Lieblingsort von euch. Einmal in Sachsen-Anhalt und einmal auf der ganzen Welt. Lucy, magst du anfangen?
Ja, also mein Lieblingsort ist nicht richtig ein Ort, weil ich am liebsten den Weg zum Ort mag. Und deswegen würde ich als Lieblingsort in Sachsen-Anhalt den Saale-Radwanderweg benennen, weil man dort durchs Land reist und auch kleine Orte kennenlernt, die man sonst vielleicht nicht so kennengelernt hatte, und Ecken kennenlernt, die einem vielleicht neu sind. Das als mein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt. Und weltweit wäre das Bukarest. Ich war dieses Jahr im Urlaub in Rumänien, in Bukarest unter anderem, und habe mich sehr in diese Stadt verliebt, mit einer Mischung aus so Ostblock-Romantik und Moderne. Und ja.
Großartig, danke. Und Hermann, bei dir?
Also wir haben einen sehr abrupten Sonntagsausflug in Familie in den Schlosspark in Dieskau. Und wenn wir da eine Runde um den See laufen, haben wir schon viel richtig gemacht. Das wäre so ein Anhalter Lieblingsort, anhaltinischer. Auf die Frage Lieblingsort in der Welt kann ich gar nicht so konkret antworten. Es gibt verschiedene Sehnsuchtsorte, die sind sicherlich eher still als laut, eher naturnah als urban. Und ich bin wahrscheinlich lieber Gast als Bleibender an diesen Orten.
Da bleibt es ein bisschen geheimnisvoll. Da fragen wir nach der Folge noch mal ein bisschen näher nach. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit und wir freuen uns sehr auf eure Kunst und auf die Kunst eurer Kollegen und Kolleginnen im nächsten Jahr. Kommt gut nach Hause. Danke.
Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.